Willkommen bei den Punktelieferanten, dem Fußball-Podcast für Kickbase-Manager. Eure Hosts Melo und Simon liefern euch Reviews, Analysen, Statistiken, Hintergrundinformationen und mehr. Alles, was der Top-Manager von heute braucht.
Sommervorbereitung zur EM, zur Bundesliga, zur was auch immer. Simon, du hast mich aus meinem Sommerschlaf geholt und gesagt, hey, wir wollen doch noch mal so ein bisschen was auch in Richtung Europameisterschaft machen. Jetzt, wo die EM schon seit 9 Tagen unterwegs ist, der 2. Spieltag gestern Abend abgeschlossen ist. Übrigens, wir haben Sonntag und heute Abend spielen die Deutschen und starten den letzten Gruppenspieltag der diesjährigen Europameisterschaft in Deutschland. Und Simon, Zeit für uns, mal so ein bisschen Revue passieren zu lassen. Wie sind die ersten beiden Spieltage so über die Bühne gegangen? Was sind so deine Do's und Don'ts von Fans und Spielern? Was sind deine Favoriten? Was sind deine Enttäuschungen? Da diskutieren wir heute mal in dieser Episode im Detail drüber. Wir haben noch ein paar Informationen zur EM-Challenge von Kickbase. Jetzt noch mal ein paar Informationen für euch Zuhörerinnen und Zuhörer und Mitmanagerinnen und Mitmanager. Und ja, dann vielleicht schon mal einen kleinen Ausblick auf das, was wir vorhaben ab Ende der Europameisterschaft zur Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Saison. Und da geht ja jetzt schon richtig der Mob, was so Transfers und Co. angeht. Aber dazu später mehr, lieber Simon. Hallo, ich habe mein Mojito zur Seite gestellt, mein Poolhandtuch zur Seite gelegt und bin mal eben in Badeschlappen runter in den Keller und sag jetzt mal hallo, mein Lieber, wie geht's?
Ja, moin moin Melo, long time no here. Wir haben ja jetzt echt einige Wochen nicht mehr gesprochen, von daher haben wir jetzt auf jeden Fall eine packevolle Episode hier mit vielen Themen, die wir besprechen. Mir geht's soweit ganz gut, ich genieße die EM in vollen Zügen, hab glaube ich, wenn ich ehrlich bin, auch noch kein Spiel komplett verpasst, also immer mal wieder irgendwie eine Halbzeit dann nur mit einem Auge hingeguckt, aber ich glaube, bei fast jedem Spiel lief zumindest mal irgendein Stream oder der Fernseher, also so ehrlich muss ich schon sein, aber ja, wie gesagt, ich genieße es, dass wir so ein tolles Turnier hier in Deutschland haben und auch spielerisch, darauf werden wir ja gleich auch noch zu sprechen kommen, macht's auf jeden Fall richtig Laune.
Sehr gut. Ja, bevor wir jetzt darauf zu sprechen kommen, vielleicht nochmal für alle ein ganz wichtiger Punkt in Richtung der EM-Challenge. Wir gehen ja heute auch nochmal durch unsere Platzierungen der letzten 2 Spieltage. Ja, mal gucken, wer hier wie performt hat. Vielleicht auch nochmal zur Klarstellung, weil uns wirklich sehr, sehr viele Fragen auch in diese Richtung erreicht haben, wollten wir vielleicht nochmal so 1, 2, 3 Informationen rausgeben hinsichtlich jetzt vielleicht auch schon Vorbereitung auf den heutigen letzten Spieltag der Gruppenphase. Und Deutschland hat sich ja auch schon fürs Achtelfinale qualifiziert, also dann auch schon mindestens fürs übernächste Spiel, dass alle auch Bescheid wissen, was eigentlich so Richtung Spielsystem und Idee dahinter von Kickbase angedacht war. Und zwar waren jetzt so 2, 3 Fragen hinsichtlich auch des Gewinns. Ja, man kann ja wirklich 2.000 Euro dann auch gewinnen. Aber um das nochmal klarzustellen, für alle Mitmanagerinnen und Mitmanager, Leute, rein da, ihr könnt jeden Spieltag 2.000 Euro gewinnen. Das ist nochmal wichtig, ja. Wie gut hast du bisher performt und warst du annähernd an diese 2.000 Euro dran, Simon?
Ja, bislang noch nicht, leider. Aber ja, du hast schon gesagt, es gibt kein Gesamtranking, dass man Punkte sammelt über die ganze EM, sondern jeder Spieltag oder jedes Deutschlandspiel wird für sich gewertet. Und das heißt, man kann auch für jedes Deutschlandspiel separat 2.000 Euro gewinnen. Also wenn man wirklich die meisten Punkte gesammelt hat, wenn man der beste Manager unter vielen war, dann kann man diese 2.000 Euro absahen. Und man muss auch die Aufstellungen werden nicht automatisch übernommen. Das heißt, man muss jeden Deutschlandspieltag seine Aufstellung neu in die App einpflegen und speichern, weil automatisch wird da nichts übernommen. Also man kann jederzeit einsteigen. Es ist nicht so, dass der Zug schon längst abgefahren ist, sondern man kann wirklich auch, ja, wenn man jetzt nur Lust hat, Deutschland steht ja glücklicherweise schon im Achtelfinale, kann man auch nur das Achtelfinale mitmachen und danach wieder pausieren oder stoppen, wie man lustig ist. Also wirklich, man kann jederzeit einsteigen und das sollte man auch auf jeden Fall tun, weil es auf jeden Fall ganz lustig. Für mich hat es noch nicht ganz nach oben gereicht, aber wer weiß. So, es sieht ja danach aus, als hätte Deutschland zumindest mal offiziell jetzt noch zwei weitere Spiele, aber ich hoffe, dass es natürlich auch noch weitere Spiele danach gibt. Von daher wird sicherlich noch die eine oder andere Gelegenheit geben, um vielleicht auch ja wirklich mal ganz oben zu stehen.
Ja, Italien war ja wirklich sehr fleißig dabei und wollte unbedingt auf Platz 2 in der Hoffnung, dass sie dann schon im Achtelfinale gegen die Deutschen, gegebenenfalls, wenn sie dann auch Gruppenzweiter geworden wären in ihrer Gruppe, dann antreten dürfen. Dem war dann nicht so. Okay, da müssen wir es halt irgendwie jetzt schauen, dass wir es anderweitig hinkriegen, ins Finale zu kommen. Schauen wir mal. Übrigens, eine gute Idee. Lass uns doch gleich auch mal bezüglich der EM-Challenge unser perfektes Team für heute Abend das Spiel gegen die Schweiz dann aufstellen und in der Hoffnung dann auf die 2000 Euro Siegprämie einzuheimsen. Und die sollten wir die gewinnen, mein lieber Simon. Die investieren wir dann. Nein, die spenden wir natürlich. Ne? Sollte irgendwas in diese Richtung passieren, was ich ja nicht glaube. Aber wer weiß, wir gucken mal, wie wir da gleich aufstellen werden. Ja, das waren die wichtigen Punkte, ihr Lieben. Also nochmal zusammengefasst. Selbstverständlich könnt ihr jeden Deutschland-Spieltag 2000 Euro gewinnen. Ihr müsst dafür bitte aber jedes Mal in die Applikation, nenne ich es mal, es ist ja eine Web-Applikation, das Team nochmal neu aufstellen, beziehungsweise nochmal neu registrieren, also nochmal neu bestätigen. Und ihr habt natürlich auch jetzt schon die Möglichkeit, ihr wisst es, dann auch im Achtelfinale dann das deutsche Spiel nochmal separat für sich selber dann zu spielen. Und hoffentlich dann auch das Viertelfinale, hoffentlich auch das Halbfinale und das Finale. Also wir haben noch eine Menge Chancen, auf diese 2000 Euro zu kommen, Simon.
Ja, so sieht's aus. Also die Chance, die will ich mir auch nicht entgehen lassen. Also ich will es auf jeden Fall probieren, solange ich die Möglichkeit habe.
Simon, übrigens, kleine Frage. Sag mal, wer ist dieser Owen Goal? Alter, der führt die Torschützenliste an der EM. Was ist das für einer?
Hätte ich niemals gedacht. Ja. Der zeigt sich auf jeden Fall sehr, sehr treffsicher. Wundert mich auch. Ich habe auch wenig von ihm gehört vor dem Turnier. Aber der macht es echt eiskalt, ne? Also wirklich in jedem Stadion hat er da irgendwie seine Füße im Spiel. Und
oder auch Köpfe und Schultern und Hände und Pos und was weiß ich was.
Ja, ja. Der kann es aus allen Lagen mit allen Körperteilen. Also wirklich, ich habe da noch keine Schwäche ausgemacht.
Wäre einer für Schalke, glaube ich.
Wäre einer für Schalke, ja. Aber an Schalkes Stelle würde ich den dann immer zum Gegner geben.
Ja, okay. Ja. Strategisch schon mal notiert hier. Ja. Aber es ist schon irre, oder? Es ist einfach Wahnsinn, was hier abgeht. Ne? Das ist, glaube ich, die EM der Eigentore, oder? Ich glaube, so viele in der jetzigen Phase sind gerade mal 2 Gruppenspieltage gespielt. 6 Eigentore schon, die da zu Buche stehen. Habe ich auch noch nie gesehen.
Ne? Das ist wirklich Wahnsinn. Also entweder gibt es ein Traumtor oder ein Eigentor. Irgendwas dazwischen ist selten passiert. Also es ist wirklich verrückt. Aber ja, bis auf das Eigentor, was jetzt gestern die Türken sich da, dieses Ei, was die Türken sich da gestern reingelegt haben, waren das ja auch alles super unglückliche Eigentore. Also dann wirklich so Slapstick-Dinger, wo das Ding 5-mal abgefälscht wird und einem dann irgendwie aufs Knie fällt. Oder einer stolpert das Ding irgendwie über die Linie ganz knapp. Oder hier das Eigentor von Österreich gegen Frankreich am ersten Spieltag von Wilber, weißt du, da duckt sich vor ihm im richtigen Moment einer weg und er will das Ding einfach nur rausköpfen und trifft es auf der falschen Seite des Kopfes und der geht genau in die Ecke. Also es ist halt wirklich super viel Pech dabei gewesen. Aber es ist irgendwie so eine lustige Randnotiz, ne, bei der bisherigen Europameisterschaft, so toll sie ist. Das ist auf jeden Fall etwas, was auch ziemlich verwundert und irgendwo auch ein Stück weit lustig ist. Ja.
Hatte ich bisher irgendwas verwundert? Lass uns mal in Gänze einmal über die Europameisterschaft sprechen. Wir gehen ja gleich nochmal im Detail auf das deutsche Team ein und den Recap der ersten 2 Spieltage zur Vorbereitung auf den heutigen letzten Gruppenspieltag, bei dem es vermeintlich ja wirklich noch um was geht. Also ich glaube nicht, dass sie da jetzt einen auf Larifari machen werden heute Abend, auch was die Aufstellung angeht. Sicherlich ein bisschen rotieren werden, aber nichtsdestotrotz ein Gruppensieg wollen sie ja immer noch einfahren. Ja, von daher glaube ich nicht, dass sie da mit einer C oder einer B-11 auftreten werden. Aber lass uns mal grundsätzlich über die Europameisterschaft bisher sprechen. Gab es für dich irgendwelche Überraschungen, Verwunderungen, Enttäuschungen vor allen Dingen? Lass mal über die Mannschaften sprechen und insbesondere, ich sag mal so, Favoriten wie England und Frankreich, genauso wie Spanien und Deutschland. Also wenn wir mal die Deutschen als Benchmark nehmen aktuell, ja, neben Spanien, für mich die beiden absoluten Top-Favoriten bisher nach den gespielten zwei Spieltagen. Was ist aber mit den anderen los? Also
ja, also ich würde da auf jeden Fall erstmal voll mitgehen und sagen, dass wirklich von diesen vermeintlichen Top-Favoriten, von den Top-Teams, sehen die Deutschen und die Spanier schon am stabilsten und am besten aus. Was mich eigentlich sowohl bei Spanien als auch bei Deutschland ein bisschen verwundert, dass das wirklich so gut aussieht, weil wenn wir uns die letzten Jahre der deutschen Nationalmannschaft angeguckt haben, dann waren das ja wirklich Katastrophenjahre. Und auch die letzten Testspiele jetzt vor der Europameisterschaft gegen die Ukraine und Griechenland haben einen jetzt nicht gerade positiv gestimmt und mit voller Euphorie auf dieses Turnier blicken lassen. Aber ja, dann kam dieser Auftaktsieg gegen die Schotten, wo man sich wirklich dann auch mal den ganzen Frust von der Seele geschossen hat und wirklich auch mal viele Tore erzielt hat gegen einen tiefstehenden Gegner, was ja jetzt über Jahre unser größtes Problem war, da wirklich dann auch zielstrebig zu sein und Tore zu erzielen. Dann kam der größtenteils souveräne 2-0-Sieg gegen Ungarn, was auch offensiv, finde ich, auch wieder richtig gut aussah. Klar, defensiv hatten wir da ein bisschen mehr Probleme als gegen die Schotten. Da gab es viele Standardsituationen von Szoboszlai, die gefährlich wurden, aber auch Umschaltsituationen, die wir zugelassen haben. Da müssen wir noch ein bisschen aufpassen. Aber unterm Strich, finde ich, waren das zwei Top-Spiele der deutschen Nationalmannschaft, die auf jeden Fall Lust auf mehr gemacht haben und auch die Fantasie zulassen, dass Deutschland da wirklich weit kommen kann. Bei den Spaniern ist es ähnlich. Also ich finde, die haben... Also vorm Turnier hatte ich die jetzt nicht so als klaren Favoriten irgendwie auf dem Zettel, weil so dieses Team, das liest sich zwar gut, aber irgendwie habe ich dann so nach diesen absoluten Topstars gesucht. Aber ja, sie haben auf jeden Fall gezeigt, dass wahrscheinlich genau das auch die perfekte Mischung ist, ne? Dass du halt wirklich nicht nur auf irgendeinen Barcelona- und Real Madrid-Block setzt und dann irgendwie die ganzen Allstars da von alleine lässt, die es dann nochmal richten sollen, so wie bei Kroatien zum Beispiel, sondern Der Trainer da, De La Fuente heißt er, glaube ich, hat da wirklich den perfekten Mix auch geschaffen aus wirklich talentierten Youngsters und älteren, erfahrenen Spielern.
Genau.
Schau dir zum Beispiel mal die Offensive an. Da spielt ein Alvaro Morata vorne drin, der über 30 ist und wird flankiert von einem Nico Williams, der, glaube ich, 21 ist, und von einem Lamine Jamal, Alter, der 16 ist. Also, ne, gefühlt
was
könnte,
die beiden da abgerissen haben, ne?
Ja, also das sind mehrere Generationen, die da zusammen auf dem Platz stehen, aber es funktioniert. Und die können gut miteinander kicken, die spielen attraktiven Fußball und haben auch beide Spiele auch in der Höhe gegen Kroatien verdient gewonnen und jetzt gegen Italien. Also Italien hatte ja wirklich keine Chance.
0,0.
Also es war wirklich... Also,
ich habe geguckt, also lustig auf Schalke, es gab 19-4 Torschüsse. Ne? 19 für Spanien, 0-4 für Italien. Dummer Zufall. Aber da siehst du auch mal, ne, was das für eine Quote einfach war. Und ja, ich kann das hundertprozentig nachvollziehen und was du auch sagst, ist richtig. Denn man ist einfach so auf dem Papier erstmal Spanien verwöhnt aus den letzten Jahrzehnten, Jahren. Ja, wo sind die Stars, die Namen, ja, die man hier erwartet von einem spanischen Nationalteam, aber diese Mischung jetzt, diesen Umbruch, den sie ja dann auch eingeleitet haben, diesen ganz offensiven, den ganz transparenten, auch so kommunizierten Umbruch, den sie da eingeleitet haben, muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass man mit Spanien im Finale rechnen wird. Muss. Es wird.
Ja, wenn der Turnierbaum so aufgeht, wie man ihn erwartet oder wie man ihn tippt, sag ich mal, dann würde ja Deutschland auf Spanien im Viertelfinale treffen.
Ja.
Und dann trennt sich da die Spreu vom Weizen. Ne? Also ich denke mal, dass der sich dann da durchsetzt, auch bis ins Finale vorstoßen wird.
Ja.
Also es wird auf jeden Fall ein spannendes Spiel und ich gehe stark, stand jetzt davon aus, dass es dieses Spiel dann im Viertelfinale geben wird, sofern beide natürlich das Achtelfinale überstehen. Da kann natürlich auch immer alles passieren, aber auch davon würde ich jetzt erstmal vom Gefühl her ausgehen. Das sind so die beiden Teams, klar, die irgendwie besonders auch offensiv am besten, am stabilsten, am souveränsten aussehen und das war nicht unbedingt zu erwarten, denn eigentlich wäre man ja sofort mit den Franzosen gegangen oder mit den Engländern Und
Grütze.
Ja, besonders bei den Engländern, das ist ja wirklich, das ist Terroristenball, den Southgate da spielen lässt. Also,
Terroristenball.
Ja, der hat da so hoch begnadete Fußballer in seinen Reihen und die da auf dem Platz stehen und die wirken da alle wie Fremdkörper. Also das ist, wenn du einen Phil Foden letzte Saison in der Premier League hast spielen sehen oder einen Bukayo Saka in der Premier League hast spielen sehen, die haben vor Spielfreude getrotzt, die haben da ihre Dribblings gesucht, die waren einfach nicht zu stoppen und jetzt spielen die da so ein Tiki-Taka-Sicherheitsball irgendwie hinten rum und bloß nicht zu offensiv, weil sonst könnten wir uns ja hinten einen fangen und vorne wird dann versucht, da irgendwie einer reinzustolpern. Auch Harry Kane, also der wirkt ja auf verlorenem Posten da vorne, habe ich den Eindruck. Also bei Bayern München und auch bei Tottenham hat er sich so oft auch ins Mittelfeld zurückfallen lassen, hat sich da die Bälle geholt, hat Bälle verteilt, ist ja auch so ein mitspielender Stürmer, der auch ein bisschen was kann, ne? Und bei England, der wird da vorne am 16er geparkt und du bleibst da so lange stehen, bis irgendwie dir ein Ball vor die Füße fällt und dann hast du den gefälligst reinzuschießen. Also da ist keine Bewegung, der wirkt so behäbig, das ist wirklich, wirklich schlimm.
Ja. Und dann hat er so eine Langeweile mittlerweile, ja, dass er dann irgendwo im Mittelfeld rumturnt, um sich da irgendwie die Bälle zu holen und verteilt sie dann versehentlich irgendwie aus Versehen dann auf so einen Bukayo Saka oder so. Und dann steht vorne einfach keiner, der die Dinger dann wieder verwerten kann, weil so schnell ist er jetzt auch nicht, dass er sich die Dinger selber aus dem Mittelfeld holt, dann in der Zeit wieder nach vorne sprintet, um diese Teile da zu verwerten. Also für mich die größte Enttäuschung bisher der gesamten Europameisterschaft.
Ganz klar, ganz klar. Also wenn man sich ja auch die Gegner anschaut, im ersten Spiel gegen Serbien und jetzt im zweiten Spiel gegen Dänemark, also da muss einfach spielerisch und auch von der Torausbeute her einfach mehr bei rausspringen. Also das ist wirklich schon unter den Möglichkeiten der Spieler, unter den Möglichkeiten der Nation und Southgate steht auch zu Recht voll in der Kritik, speziell natürlich auch bei den englischen Medien, die ja sowieso was Sport angeht, immer noch mal etwas härter und kritischer sind. Aber ja, ich glaube, wenn es nicht der Titel ist am Ende dieses Turniers, wonach es Stand jetzt nicht wirklich aussieht, dann ist Southgate weg. Also dann werden die sich da anders aufstellen.
Ja, und zu Frankreich kann man eigentlich so kurz und knapp zusammenfassen, no Mbappé, no Party, ne?
Ja, wobei der ja auch selber im ersten Spiel da eine 100%ige allein vom Torwart vergeben hat, ne? Auch auf Frankreich. Im ersten Spiel gegen Österreich fand ich, sah es ganz gut aus, so. Da hatten die wirklich auch ihre Möglichkeiten, ne? Ich erinnere da an die Chance von Mbappé, wo er allein auf den Torwart zuläuft und den dann einen Meter daneben setzt. In 99 von 100 Fällen ist das eigentlich ein sicheres Tor. Von daher, also, ich habe schon gedacht, Frankreich hätte dieses Spiel durchaus auch höher gewinnen können als 1-0. Wenngleich sie natürlich auch hinten ein, zwei Chancen zugelassen haben, sehr gute Chancen zugelassen haben. Da hat man ja dann wirklich auch gut pariert. Also die hätten sich da auch wirklich ein Gegentor fangen können. Jetzt im zweiten Spiel gegen die Niederländer, ja, war so ein 50-50-Ding, ne? Also ich hatte so das Gefühl, Frankreich war die erste Halbzeit besser, die Niederländer waren die zweite Halbzeit ein bisschen besser. Also wahrscheinlich war es dann unterm Strich schon ein verdientes Unentschieden. Ärgerlich, dass es halt das erste 0-0 war, wenn dann gerade solche zwei großen Nationen aufeinandertreffen. Das war dann für den neutralen Zuschauer echt sehr, sehr langweilig. Aber solche Spiele gibt's auch. Ich glaube, dass beide mit diesem Punkt zufrieden sind, weil sie halt beide ihr Auftaktspiel auch gewonnen haben. Und somit ja eigentlich auch, ja, Polen haben ja sowieso keine Chance mehr und eigentlich können beide auch so gut wie sicher mit dem Achtelfinale planen.
Genau.
Ja, die Portugiesen.
Und wer weiß, also wollte ich gerade sagen, genau, weil es gibt Mannschaften, da habe ich so ein bisschen immer so das Gefühl, es gibt Mannschaften, die entwickeln sich auch erst ab der K.O.-Runde und drehen dann auch richtig auf. Ne? Da brauchen sie halt nochmal so zwei, maximal drei Spiele, also die Gruppenphase, bis sie dann so richtig ans Laufen kommen oder auch die Italiener genauso, klassische Turniermannschaft. Und dann geht's dann richtig ab in den K.O.-Spielen, ne? Und dann kommen die da halt ins Laufen. Und da habe ich so mit Portugal, glaube ich, so einen kleinen Favoriten für mich auserkoren, der genau diese Entwicklung jetzt nehmen wird. A, sind sie momentan völlig unterm Radar, haben aber ein saustarkes Spiel da gestern abgeliefert. Das musst du in diesem Hexenkessel in Dortmund und dann auch noch gegen die Türkei ja auch hinkriegen, ja, dabei gefühlt 55.000 Türken und 5.000 Portugiesen. Übrigens 1:1 eine Parallele. Ich war ja live in Dortmund beim Spiel Albanien gegen Italien. Und ich schwör's dir, ich war gefühlt der einzige Italiener da, ne?
Ja, das hat mich auch gewundert, dass es so viele Albaner gibt, die ins Stadion geströmt sind, weil ich dachte irgendwie, wir haben auch gerade in NRW auch so eine große italienische Community. Also ich hätte gedacht, das wär ausgeglichener.
Nee, war es nicht. Und mir sind diese verdammten Ohren weggeflogen, als nach 23 Sekunden Albanien dieses 1:0 da geschossen hat, das schnellste Tor der EM-Geschichte. Da bin ich einmal bei einer Europameisterschaft, auch noch in Dortmund im Stadion, und dann schreiben die sofort Europameisterschaftsgeschichte, EM-Geschichte und schießen das schnellste Tor der EM. Naja, das mal davon abgesehen, wo wollte ich hin? Nach Portugal wollte ich. Das musst du auch erstmal schaffen, ja, gegen die Türken, die so heiß sind. Für mich das Spiel der bisherigen Gruppenphase, Georgien gegen die Türkei, ein Wahnsinnsspiel, ja, wer das verpasst hat, selbst schuld, ja, mit so einer breiten Brust nach Dortmund in dieses Stadion und dann so Portugiesen da zu haben, die das mit einer Ruhe und Selbstverständlichkeit und einer Professionalität und einem Cristiano Ronaldo, der ablegt, ja, vorne drin, so sauber runterspielen und sich da nichts von annehmen, von diesen ganzen Emotionen. Nimm Felix Zweier, ja, dessen Fake-Profil auf Instagram mit 200 Followern auseinandergenommen worden ist von irgendwelchen türkischen Landsleuten, ja, die in den Kommentaren so kaputt gemacht haben. War noch nicht mal sein offizieller Account, hat keiner gecheckt von denen, aber ja, egal, sehr lustig. Das ist für mich eine reife Europameisterschafts- Leistung. Portugiesen, jetzt kommen ja erst die K.O.-Spiele. Die werden, also mit denen werden wir definitiv, und die haben auch einen guten Turnierbaum da, ne, auf ihrer Seite da. Also ich glaube, die werden sich da schon wieder so ein bisschen durchwursteln und vielleicht sehen wir sie dann auch schon irgendwie im Halbfinale oder so.
Ja, also kann ich dir voll und ganz zustimmen. Also diesen Eindruck habe ich von Portugal auch gewonnen. Das hat mich auf jeden Fall sehr überzeugt und auch irgendwo ein Stück weit imponiert, wie souverän und wie reif sie dieses Spiel dann gestern gegen die Türken da vor 80.000 runtergespielt haben oder vor 50.000 Türken. Und denen ja auch wirklich, ja schon in der ersten Halbzeit auch, haben sie ja eigentlich alle Zweifel beseitigt und den Türken da
direkt
auch echt
den Stecker gezogen,
nachdem die Türkei ja nach dem Auftaktsieg gegen Georgien schon mit einem Bein Europameister war.
Ja, sonst kenne ich das nur von den Schalkern, ne? Oder von den Italienern, aber.
Ja, boah, was hier noch abging in Köln. Autokorsos in der ganzen City. Die sind wirklich alle rausgegangen in ihre Autos. Ja. Überall waren Fahnen. Ja. Die saßen auf den Autodächern, auf den Motorhauben. Die haben die ganzen Straßen blockiert. Da war alles voll. Die haben eine riesen Party gemacht. Und dann jetzt gegen die Türkei war das jetzt erstmal der Dämpfer. Aber ja, die Portugiesen, die haben so ein gutes Team. Ja. Ne? Also wenn man sich auch wirklich da mal so die Einzelspieler anschaut, die haben so eine Top-Mannschaft und sind so erfahren. Ne? Also du hast so einen Bruno Fernandes, der hat schon viel erlebt. Du hast einen Cristiano Ronaldo vor allem natürlich, der super erfahren ist. Du hast einen Pepe da hinten drin mit 41, hält er da noch den Laden dicht. Du hast einen Ruben Neves von Manchester City, einen der besten Verteidiger der Welt. Du hast so einen quirligen Vitinha im Mittelfeld, der Dreh- und Angelpunkt ist. Also du hast wirklich ein Top-Top-Team und auch von der Bank kannst du Talente nachbringen, die auch echt ein super Potenzial haben. Also diese Mannschaft macht echt Spaß. Fußballerisch ist das jetzt nicht immer das Gelbe vom Ei, besonders nicht zum Auftakt gegen Tschechien, das war schon harte Kost, aber auch dieses Spiel haben sie hinten rausgezogen und das zeichnet ja auch eine Spitzenmannschaft aus, dass du nicht immer nur schön Fußball spielen musst, um Spiele zu gewinnen, sondern dass du auch mal dreckig die Punkte einfangen kannst und das da an diesem Punkt ist Portugal inzwischen und von daher muss man mit ihnen rechnen und du hast diesen Turnierbaum schon angesprochen. Also der Weg ins Halbfinale für Portugal sieht auf dem Papier höchstwahrscheinlich nicht allzu schwer aus. Also man hat da schon auch die Fantasie, dass sie es soweit schaffen können und im Halbfinale würden sie ja dann entweder auf uns Deutsche oder eben Spanien treffen, je nachdem, wer sich da im Viertelfinale durchsetzt. wenn wir ins Viertelfinale kommen. Ne? Natürlich ist alles sehr viel konjunktiv, aber
es wird so spannend.
Ey, es ist richtig, richtig krass. Also Portugal, ja, die sehen gut aus. Die sehen echt gut aus. Ich bin super gespannt, was da noch kommt.
Ja. Wer ist für dich die Enttäuschung bisher? Neben der Mannschaftsleistung, sage ich mal, die Engländer, ganz klar. Aber so von den Spielern her, mal über alle hinweg, gibt es für dich irgendeinen Spieler, wo du sagst, da hättest du innerhalb der Mannschaft, egal ob es Deutschland ist, ob es, keine Ahnung, gibt es da irgendeinen oder mehrere, wo du sagen würdest, da so deutlich mehr, was da passieren muss?
Ja, so ad hoc jetzt einen Spieler rauszupicken, ist schwer. Also ich würde natürlich, klar, die Engländer, da würden mir einige Spieler einfallen, die ich dann nennen könnte, aber die würde ich vielleicht so eher als Kollektiv nehmen, ne, was wir eben schon besprochen haben, dass sie einfach als Kollektiv super enttäuschend bislang daherkommen. Aber ich muss leider, Melo, so leid es mir tut, auch die Italiener nennen. Also
absolut, gar keine Diskussion.
Das war, die haben schon auch einiges gegen Albanien in der zweiten Hälfte zugelassen. Also das Spiel hätte durchaus auch 2-2 ausgehen können, meiner Meinung nach.
Ja.
In der ersten Halbzeit hatten sie wirklich gute Szenen drin und so. Da kannst du vielleicht auch ein drittes machen, aber hinten raus hätten sie
muss.
Ja, muss, genau, aber hinten raus können sie sich nicht beschweren, wenn sie sich noch das 2-2 fangen. Und jetzt gegen Spanien, vielleicht lag es einfach daran, dass Spanien so gut war, aber das war für mich eine No-Show. Also da war ich schon sehr, sehr enttäuscht von Italien. Also da hätte ich schon ein bisschen mehr erwartet.
Ja, definitiv. Das wird jetzt mit dem Spiel gegen die Kroaten jetzt auch wirklich erkennbar, sichtbar, was Sache ist. In welche Richtung geht es denn jetzt hier mit den Italienern? Ne? Und da bin ich mal echt gespannt, ob sich quasi das Bild gegen die Spanier dann widerspiegelt oder ob es jetzt letztendlich wirklich so ist, dass die Spanier einfach eine absolute Finalteilnehmermannschaft sind. Ja? Und eigentlich alle unter die Räder kommen werden, die gegen die Spanier spielen werden. Aber ich mache das jetzt erstmal von der Mannschaftsleistung der Italiener aus und bestätige das zu 100%, dass das einfach nicht, nicht viertelfinaltauglich ist, was da im Moment passiert.
Ja, würde ich mitgehen.
Und das, obwohl wirklich Namen dabei sind, wo du denkst, Alter, da sind übrigens ja auch 6, 7 Europameisterschafts- oder EM, ich nenne es jetzt mal 2020, es war ja 2021, Europameisterschaftsspieler dabei. Ne? Mhm. Und ich glaube, so einen großen Umbruch, wie sie ihn eigentlich hätten vornehmen wollen, wie sie es auch angekündigt haben, sehe ich da jetzt auch nicht. Es gab halt viele Castings, viele Möglichkeiten auch in Testspielen, in Freundschaftsspielen, das so weit aufzubauen, wie die Spanier es nun mal auch wirklich par excellence gemacht haben. Jetzt haben wir gerade schon drüber gesprochen, ne? Aber das ist mir alles noch zu behäbig. Also auch vor Ort live da in Dortmund gegen die Albaner, das war alles zu sehr auf Catenaccio ausgelegt, zu den alten Stärken zurück. So ein bisschen hier dieses Verwalten, immer schön mit einem Tor Vorsprung, das kriegen wir schon alles irgendwie hin und Dio mio, der hilft uns dann schon, aber nee, das ist leider nicht überzeugend bisher. Ich hoffe, dass es gegen die Kroaten wirklich besser läuft, ein Unentschieden reicht, um zumindest als Gruppenzweiter dann durchzukommen. Auch da zweifle ich dran.
Ja, wobei, ne, also die Kroaten, ich glaube, da ist jetzt einfach auch die Zeit gekommen, so da, dass ein Kovacic, ein Brozovic und ein Modric, die sind halt einfach jetzt in die Jahre gekommen, auch ein Kramaric ist ja jetzt auch schon 32, glaube ich. Da ist jetzt einfach die sind in die Jahre gekommen, da ist die Zeit jetzt vielleicht auch einfach abgelaufen, so da wird's einfach nicht mehr für die großen Dinge reichen. Sie haben leider mit dieser goldenen Generation keinen Titel geholt. Klar, ne, noch haben sie die Chance auf einen EM-Titel, aber ich glaube, da lehnt man sich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn man sagt, dass sie auch dieses Jahr den EM-Titel nicht holen werden. Es ist ärgerlich, weil die halt wirklich eine Top-Mannschaft jetzt auch über Jahre hatten und es leider nur für den WM-Zweiten gereicht hat, für WM-Dritten in Katar sogar, ne? Also die waren wirklich ein paar Mal ganz nah dran, aber leider hat es nicht für ganz oben gereicht. Und ich glaube auch nicht, dass sie es jetzt gegen Italien schaffen werden, die zu besiegen, um dann wirklich auch weiterzukommen. Also ich glaube, die Italiener werden das schon machen. Und wenn du sagst, es reicht ein Unentschieden, dann glaube ich schon, dass sie das irgendwie hinkriegen. Was für mich aber allgemein die Europameisterschaft sehr, sehr aufwertet und auch super attraktiv macht, ist, dass diese vermeintlichen kleinen Nationen wie Georgien, Slowenien, Serbien, Rumänien, die Slowakei auch, ne, dass die wirklich voll dagegen halten und in der Lage sind, auch größere Nationen zu ärgern, Punkte mitzunehmen, schöne Tore zu schießen. Also das macht super viel Freude, dass es da nicht dieses Kanonenfutter gibt, die dann da irgendwie abgeschossen werden und überhaupt keine Gegenwehr zeigen, sondern das sind alles super offene, zum Teil richtig spannende, hochklassige Spiele. Und dann schaut man sich die Nation an und denkt, Türkei gegen Georgien? Warum legen die hier auf einmal das beste EM-Spiel hin? Also das hat ja richtig Spaß gemacht, dieses Spiel zu gucken. Und damit war jetzt nicht unbedingt vorab zu rechnen. Auch Albanien, finde ich, macht's auch super. Ne, also gibt's wirklich viele Beispiele für kleine Nationen, die richtig guten Fußball spielen. Und das finde ich so klasse. Und das macht einfach so Spaß, dann auch wirklich kein Spiel zu verpassen. So, weil sonst denkt man, okay, 15 Uhr Slowakei gegen Ukraine muss ich mir nicht unbedingt geben. Aber so wie die EM sich jetzt da, so wie die EM sich bislang zeigt, guckt man sich dann auch gerne dieses Spiel an. Und ich habe jetzt dieses Spiel als Beispiel genommen, weil ich da auch im Stadion war in Düsseldorf. Bei Slowakei gegen Ukraine im Ukraine-Block.
Oh, du warst direkt hinterm Tor, ne?
Direkt hinterm Tor, das war wirklich so krass. Wir sind da reingekommen auf unsere Plätze. Mega. Wir standen in Reihe 11 hinterm Tor im Ukraine-Block. Das waren 20 Meter Luftlinie vom Spielfeld entfernt. Ja. 30 Euro hat das Ticket gekostet.
Ja, mega.
Es konnte keiner glauben. Da gibt's, ich habe mit Freunden geschrieben und gesprochen, die haben gesagt, boah, wir haben uns für 150 Euro in Dortmund irgendwo Oberrang-Tickets geholt, da haben wir nichts gesehen und so. Und wir haben 30 Euro bezahlt und waren in Reihe 11. Also es war so cool. Und dann dazwischen den ganzen Ukraine-Ultras und dann hinten raus hat die Ukraine ja auch noch das Spiel gewonnen. Dann stand man da beim Jubeln mitten in diesem Pulk. Es war einfach ein richtig cooles Erlebnis. Es hat super viel Spaß gemacht. Es war sehr, sehr cool.
Spaß ist ein gutes Stichwort, weil die Qualität auf dem Platz hast du jetzt angesprochen. Da bin ich hundertprozentig d'accord. Diese Aufwertung, diese EM ist einfach unglaublich. Hochwertig, ja, was die Paarungen angeht und die Spielverläufe, ja. Aber für mich noch viel, viel wichtiger, nicht weil es einfach auch im eigenen Land ist, aber alles das, was gerade drumherum passiert und was sich da entwickelt, ja. Wenn du das mal mit einer WM in Katar vergleichst, du vergleichst Äpfel mit Birnen, ich weiß. Oder auch mal mit der 2006, so alt bin ich ja mittlerweile, ja. Ich war auch bei der WM 2006 in Dortmund dann beim Halbfinale, Deutschland, Italien. Da war ich nämlich auch hinterm Tor und zwar direkt das einzige Mal in meinem Leben auf der Südtribüne. Ja. Egal, abgehakt. Worauf ich hinaus will, ist, was die Fans momentan abreißen, ist einfach ein Traum eines jeden Fußball- oder auch Nicht-Fußball-Begeisterten, der jetzt miterlebt, was Fußball eigentlich bedeutet. Guck dir nur meine neuen Lieblingsnachbarn, die Niederländer an. Was die abreißen im Moment, ne? Da gehen mal eben 40.000 da durch Leipzig und ganz Leipzig ist orange und dann gibt's ja diesen Song da jetzt, wo sie immer von links nach rechts rumtorkeln. Ey, ich schwör's dir, Radio Bollerwagen, Sonntagmorgens mit den Kindern frühstücken, es ist ein Traum und dann kommt dieser Song, ja, und dann sitzt er da. Dö, 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 dö. Es ist so geil, ehrlich.
Ja, also was insbesondere die Niederländer da abreißen, das ist wirklich ganz, ganz großes Kino. Es macht
wie
so viel Freude.
Wie sympathisch, ehrlich.
Ja, wir hatten hier in Köln ja auch die Schotten.
Ja.
Und die Schotten, die sind auch der absolute Wahnsinn. Ne? Die sind so herzlich, die sind so offen, die sind so lustig drauf, die sind so in Feierlaune. Also es sind wirklich richtig schöne Bilder, die ich hier auch in Köln zum Glück auch sogar live miterleben konnte. Die Schotten sind einfach super. Also da habe ich mich sehr gefreut, dass die hier waren. Jetzt kommende Woche kommen die Engländer, da bin ich mal gespannt. Die haben nämlich ihr letztes Gruppenspiel hier in Köln.
Ja.
Da bin ich mal gespannt, wie die sich so benehmen. Aber ansonsten, ja, es gibt viele Fanlager, die einfach super Stimmung machen, die voll hinter ihren Nationen stehen und die richtig Bock auf dieses Turnier haben. Und ja, ich finde, die Mannschaften, die zahlen es einfach auf dem Platz dann auch zurück, ne? Das, was die Fans dann irgendwie vorgeben, das dem folgen die Spieler auf dem Platz. Und das finde ich irgendwie so eine coole Symbiose zwischen Nationalmannschaften und Fans, die hier entsteht. Das ist irgendwie so ein Miteinander und das finde ich so schön.
Ja. Schön. Und wir stehen gerade ganz am Anfang, es sind gerade zwei Gruppenspieltage durch, ja. Es geht ja jetzt weiter. Pass mal auf, ab nächsten Wochenende, wenn die K.O.-Spiele stattfinden. Dann entweder oder. Ne? Was da los ist, ey. Boah, das wird so cool. Das wird so cool. Ich freue mich. Zurückzahlen war ein gutes Stichwort. Wir sind nochmal beim Zahlen. Also wir sind nochmal bei den 2000 Euro unserer EM-Challenge. Und wir sind wieder ganz zu Beginn bei unserer möglichen Top-Aufstellung, um zu schauen, kommen wir an diesen Topf, ja, an die 2000 Euro. Lass uns mal schauen. Schweiz gegen Deutschland. Was ist unsere Traumaufstellung für diesen Spieltag, um so gut wie möglich bei der Kickbase EM Challenge idealerweise auf Platz 1 zu kommen? Aber wenn nicht, dann irgendwie versuchen wir mal aufs Treppchen.
Ja, also ich hatte tatsächlich gegen Ungarn, habe ich Gündogan und Mittelstädt aufgestellt gehabt.
Gündogan, für mich der Spieler der Europameisterschaft bisher.
Ich finde auch, also der hat richtig, richtig geil performt. Musiala,
wer diese Mbappé, wer diese Ronaldo, wer diese da? Ilkay Gündogan, Bruder.
Ja. Der macht es schon richtig, richtig gut. Also der war ja auch so der deutsche Spieler, der am meisten in der Kritik stand vor dem Turnier. Und dann geht's hier los und der performt wie zu seinen besten City-Zeiten. Also wirklich ganz, ganz stark. Also ich habe mein Team, lass mich nicht lügen, aufgestellt. Und zwar gehe ich mit Jamal Musiala. Weil der jetzt einfach auch schon zwei Tore erzielt hat, in beiden Spielen getroffen hat. Mit dem gehe ich auch als Kapitän. Ich glaube, der wird heute Abend auch in der Startelf stehen gegen die Schweiz. Mit dem gehe ich als Kapitän. Dann, der kostet 40 Millionen. Dann habe ich noch 60 Millionen über. Als 30 Millionen Spieler habe ich mich für Antonio Rüdiger entschieden. Auch bei ihm gehe ich davon aus, dass der in der Startelf stehen wird. Alles andere würde mich wundern. Dann als 20-Millionen-Spieler habe ich mich für Niklas Füllkrug entschieden, denn ich habe eben eine Nachricht gelesen, dass wohl Havertz rausrotieren wird und nicht starten wird heute Abend. Und dann spekuliere ich natürlich darauf, dass Füllkrug starten wird. Klar, wir können die offiziellen Aufstellungen heute Abend um 20 Uhr einsehen. Ne? Dann kann man natürlich auch nochmal seine ganze Aufstellung überdenken. Aber Stand jetzt gehe ich mit Füllkrug als 20-Millionen-Spieler. Und dann habe ich noch 10 Millionen über und muss mich dann für einen Joker entscheiden. Und nachdem ich mich sowohl im Schottland-Spiel als auch im Ungarn-Spiel für Bayer entschieden habe, der beide Male nicht eingewechselt wurde, obwohl ich ihm das natürlich von Herzen gegönnt hätte, habe ich mich dieses Mal gegen Bayern entschieden und habe mich für Chris Führich entschieden, der ja gegen die Ungarn auch eingewechselt wurde. Und auch da denke ich, der könnte heute seine 20 bis 30 Minuten bekommen, um ein bisschen Kräfte zu schonen von einem Musiala oder einem Wirtz. Hat es ja auch gegen die Ungarn ganz gut gemacht mit seinen Dribblings. Ein bisschen unglücklich agiert dann hinten raus, aber der ist auch immer für irgendeinen Assist oder für ein paar Punkte gut. Ja. Von daher, Führich ist dann mein Joker. Liest sich gar sehr nicht gut. So schlecht, oder?
Liest sich sehr, sehr gut und hat wirklich großes Potenzial. Insbesondere aufgrund der Joker-Geschichte, weil ich glaube, da wird es tatsächlich so ab der 60., 65. dann richtig nochmal Rotation geben, falls es nicht schon sogar in der Startaufstellung der Fall sein wird, um ein paar Kräfte zu schonen. Ein Sané wird definitiv nicht starten, glaube ich nicht. Das ist einfach Grütze, was der da gemacht hat. Der wird auch, glaube ich, nicht eingewechselt werden. Da sind andere, die top motivierter sind, da ihre Chance zu nutzen. Und Führich steht für mich, wenn ich über einen Joker-Einsatz spreche, dann definitiv auch auf Platz 1, was den Einsatz angeht.
Ja, also ich
warte noch tatsächlich auf 20 Uhr, aber mein Grundgerüst ist immer bisher gewesen, Gündogan Musiala. Und ich glaube, das mit dem Füllkrug ist auch nicht schlecht. Der liebt die Schweiz. glaube ich, der richtige Gegner dafür, so einen richtigen Neuner da vorne hereinzustellen, ne? Der dann also Flanken gefüttert wird.
Ich bin auch ehrlich, ich fühle mich mit dieser Aufstellung bis jetzt auch am besten. Also ich habe am ersten Spieltag gegen die Schotten habe ich 608 Punkte insgesamt gemacht. Gegen die Ungarn habe ich 707 Punkte gemacht, was aber auch daran lag, dass ich das Ergebnis von 0-2 richtig getippt habe und dadurch halt nochmal 200 Punkte oben drauf bekommen habe.
Ja.
Jetzt habe ich übrigens auch wieder 0-2 getippt für Deutschland und jetzt so mit Füllkrug, Musiala als Kapitän, Rüdiger und Führig, finde ich es irgendwie so von den Namen her so das stärkste Team bis jetzt. Also ja, also ich denke mal, ich kann jetzt mein Topscore auf jeden Fall nochmal verbessern.
Halbe, ne? Weißt du Bescheid?
Melo, mein Erfolg ist dein Erfolg.
Okay, ich nehme dich beim Wort. Ja, sehr schön. Lass uns nochmal über Erfolg sprechen. EM-Challenge abgehakt. Wir sprechen uns dann im Achtelfinale wieder. Dann geht's mit der nächsten Aufstellung weiter. Lass uns aber mal eben schauen, gibt es für dich einen wirklichen Top-Favoriten zum Abschluss, der jetzt wirklich ernsthaft die Möglichkeit hat, Europameister zu werden? Neben Deutschland.
Spanien. Spanien und Portugal.
Ja. Ja, genau. Sehe ich genauso. Ja.
Spanien ist super souverän und spielerisch sehr, sehr top. Also spielerisch haben die mich richtig überzeugt. Und Portugal ist erfahren und abgewichst. Genau. Also so, das ist so, die haben die individuelle Qualität, aber auch einfach so diese mannschaftliche Geschlossenheit, die mich überzeugt. Ja. Aber bei beiden, also klar, Spanien hat jetzt schon auch den Vorteil, dass sie natürlich jetzt mit Italien auch schon ein nach außen hin oder in der Anschauung her ein gutes Team geschlagen haben, sehr souverän.
Ja, Leute, ein amtierender Titelträger.
Titelverteidiger, ja.
Anschaulich, sondern faktisch.
Genau, und das sind die Portugiesen natürlich noch so ein bisschen schuldig. Da war es bis jetzt halt Tschechien und die Türkei. Ja. Aber auch das musst du erstmal gewinnen. Da haben sich auch andere Nationen gegen ähnlich starke Gegner deutlich schwerer getan. Von daher, das sind so die beiden Nationen neben den Deutschen natürlich, denen ich jetzt so vom Gefühl her die besten Chancen ausrechne.
Ja, bei mir die Reihenfolge genauso. Spanien, Deutschland, Portugal. Für mich bisher so dieser Kreis. Über die Dänen haben wir noch gar nicht gesprochen. Die machen das auch richtig, richtig gut, fällt mir gerade ein. Aber gut, dazu dann später mehr, wenn sie dann jetzt letztendlich auch im Turnierbaum der K.O.-Phase wissen, gegen wen sie jetzt spielen sollen.
Wenn sie Zweiter werden, Melo, geht's gegen Deutschland.
Ja. Deswegen wahrscheinlich auch zu Recht nicht erwähnt. zum Abschluss nochmal die Frage, dein Tipp, du hast gesagt 2-0 für die Deutschen, richtig? Also 0-2, ne? Schweiz steht Heimteam quasi auf dem Plan. Ich sag 0-3.
Okay, also wir trauen der Schweiz kein Tor.
Zweimal Lücke. Nein, die Schweizer machen nichts. Keine Chance. Zweimal Lücke, einmal Gündogan.
Okay, ja. Nicht schlecht.
Also stellt alle Lücke und Gündogan auf, Leute. Ja. Tipptopp. Ja, wollen wir noch mal einen ganz kurzen Abriss geben. Wann geht's eigentlich mit unserer Saisonvorbereitung für Kickbase Season 24-25 los? Unsere Sommervorbereitung logischerweise nicht während der Europameisterschaft, aber wir können ja jetzt schon mal so ein bisschen in die Richtung mal schon mal vorbereiten. Wann geht's denn los?
Ja, also wir haben uns natürlich Gedanken gemacht, wann der beste Zeitpunkt ist, um in die Saisonvorbereitung zu starten, damit man natürlich auch genügend Zeit hat, um alle Mitmanagerinnen und Mitmanager mit News und Facts zu versorgen. Und da wollen wir natürlich die Europameisterschaft erstmal im Blickpunkt lassen und starten erst nach der EM dann auch in die Vorbereitung. Dann ist immer noch genügend Zeit. Wir haben uns jetzt den 24. Juli rausgesucht, also etwas mehr als eine Woche nach dem EM-Finale. Das sind dann ziemlich genau 4 Wochen, 4,5 Wochen vor dem ersten Bundesligaspieltag. Und ich glaube, das ist dann auch so eine Zeit, wo die meisten Ligen so langsam in die Planungen gehen, wo die meisten Ligen auch so langsam starten. Und dann werden wir euch auf jeden Fall wöchentlich, vielleicht sogar mehrfach wöchentlich mit allem Wichtigen rund um Kickbase versorgen.
Ich bin schon wieder so grelle. Kannst du dir nicht vorstellen. Wirklich. Könnt ihr jetzt schon wieder loslegen.
Ich habe richtig, richtig Bock, Milo. Also die Europameisterschaft, die erleichtert es einem so ein bisschen, die Wartezeit auf die neue Bundesliga-Saison, aber es kribbelt schon wieder. Also ich habe auch auf jeden Fall Bock wieder auf Kickbase und Bundesliga und Transfers und Vorbereitung und Analysen und blablabla, was es alles hier in diesem Podcast und auf unseren Social-Media-Kanälen so gibt.
Machen wir alles. Keine Sorge. In dem Sinne, Simon, das war mir mal wieder eine große Freude. Ja, ich lege mich jetzt wieder an den Pool. Sonnencreme, wieder einschmieren, mein Mojito, der mittlerweile warm geworden ist. Ja, mache ich mir nochmal einen ganz neuen, ganz frischen. Genießt die Sonne. Genießt das Spiel heute Abend. Oh, Sonne pur hier. 25 Grad, Sonne. Typisches ostwestfälisches Wetter.
Ja, ich gucke hier raus und sehe nur Wolken und keine Sonne. Mann, ey. So ein doofer Sommer hier in Köln.
Ja, es wird jetzt besser diese Woche.
Ne? Ja.
Genieß es. Hau dir heute Abend ein paar Würstchen auf den Grill, Jung, und dann genieß das Spiel. Getreu dem Motto dieser ganzen Plakate, die ich bisher gesehen habe: Bratwurst größer als, was ist in Schweiz immer so, Schweizer Käse?
Fondue.
Die Kombination aus beiden ist, glaube ich, ganz interessant.
Ja.
Alles klar. In dem Sinne.
Das war eine neue Folge der Punktelieferanten. Abonniert gerne diesen Podcast und folgt uns auf Instagram.